die Verse 3 bis 9. Da heißt es: Ihnen, den Aposteln, hat er sich auch, nämlich Jesus, als der Lebendige erzeigt, nach seinem Leiden in mancherlei Erweisungen, und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er sie versammelt hatte, befahl er ihnen, dass sie nicht von Jerusalem wichen, sondern warteten auf die Verheißung des Vaters, welche ihr, so sprach er, gehört habt von mir. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die aber zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen: Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Er aber sprach zu ihnen: Es gebührt euch nicht zu wissen Zeit oder Stunde, welche der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Ihr werdet aber die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welcher auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Welt. Und da er solches gesagt, ward er aufgehoben zusehends, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Kleidern, welche auch sagten: Ihr Männer von Galiläa, was seht, steht ihr und seht gen Himmel? Dieser Jesus, welcher von euch ist genommen gen Himmel, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Herr, dein Wort sei meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Halleluja.
Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Ja, dieser Text war auch gleichzeitig der Predigttext, und wir hören jetzt, was uns dazu Sigrid sagen wird.
Sie haben ihn gesehen, gehört und berührt, ihren Jesus. Er war begraben und auferstanden. Wirklich? Wahrhaftig? War es wahr? Jesu Jünger hatten ihre Zweifel. Sie waren erschüttert und traurig und dann ergriffen und fröhlich. Ihr Jesus war verschwunden und wieder erlebbar, nahbar und annehmbar. So schildert uns die Bibel immer wieder das Schwanken der Erfahrungen, die Menschen mit Jesus machen. Auch ich. Schon zu Beginn seines Wirkens war das so. Wie oft kam es zu wunderbaren Erlebnissen mit Jesus und dann wieder zu wundersamen Momenten? War er es wirklich? Wer war er wirklich? Ich bin neidisch auf die nachösterlichen Erfahrungen der Jünger. Sie konnten Jesus ihre Hände reichen. Das reichte ihnen. Mit seiner Erscheinung hatte er immer wieder bewiesen: Ich bin's, Jesus. Einige von euch haben mich sterben sehen, mein leeres Grab gesehen. Ja, Ich bin derselbe Jesus von vorgestern und gestern, für heute und morgen. Ich wählte den Weg des Leidens, damit euer Leiden erträglich wird. Ich tat Wunder und werde Wunder tun. Ich stellte Ansprüche der Liebe und werde darin niemals müde. Ich habe sogar den Tod besiegt, damit ihr Leben habt. Jesus war seinen Jüngern greifbar nahe. Haben sie ihn begriffen? Jesu Taten waren oft eigenartig und einzigartig. Seine Worte waren mal seltsam, unterhaltsam und merkwürdig. Seine Verheißungen geheimnisvoll, manchmal auch besonders spannend. Achtung, Hochspannung. So möchte ich heute die Predigt überschreiben. Die Worte, die Jesus vor seiner Himmelfahrt sprach, seine letzten Worte, sind deshalb so spannend, weil sie in der ohnehin schon gespannten Stimmung und Erwartung der Jünger eben keine Entspannungstechnik vermitteln, sondern einen Spannungsbogen schlagen, der die Erde und die Jüngerwelt mit dem Himmel und Gottes Welt verbindet. Mein erster Punkt: Achtung, Hochspannung, Lebensgefahr. Und als er sie versammelt hatte, befahl er ihnen, dass sie nicht von Jerusalem wichen, sondern warteten auf die Verheißung des Vaters, welche ihr, so sprach er, gehört habt von mir. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Wenn Jesus seinen Jüngern etwas befiehlt, dann meint er es gut und ernst. Autorisiert als wahrer Mensch und wahrer Gott, ist er doch Experte in Sachen Weg und Sinn und Ziel eines Menschenlebens. Als der Auferstandene ist er bevollmächtigt, nun dringlichst etwas von seinen Jüngern zu erwarten. Was erwartet er? Sie sollen in Jerusalem bleiben, bis Gott seine Verheißung wahrmacht. Achtung, Hochspannung. Ist das nicht spannend? Gott hat etwas vor mit ihnen, etwas, das sie niemals verpassen sollten, etwas, das sie passend macht für ein Leben mit Gott, etwas, worauf Gott achtet, dass es passiert. Da steht eine Taufe an, nicht eine Taufe mit Wasser, die kannten sie, sondern eine ungewöhnliche, mit Geist. Übrigens, das würde nicht das erste Mal sein. Johannes berichtet, dass Jesus unmittelbar nach seiner Auferstehung seinen Geist auf die Jünger blies, so hat es Luther übersetzt. Wie gerne hätte ich am Himmelfahrtstag die Gesichter der Jünger gesehen. Sicherlich blieb einigen der Mund vor Erstaunen stehen, oder ihr Blick verriet, dass sie diesen Befehl Jesu nun gar nicht verstehen konnten, oder nicht verstehen wollten? Wollten sie vielleicht in diesem Moment nur kurz ihren Jüngervertrag kündigen? Jesus konnte ihnen doch um Himmels Willen nicht ihren Weg vorschreiben. Doch, um des Himmels Willen. Das ist die Hochspannung zwischen Himmel und Erde, dass Jesus etwas von seinen Jüngern erwartet, dass der Vater zu seinen Verheißungen steht. Nichts soll verloren gehen von dem, was Jesus für seine Freunde bereitet hat und bereit hält. Nichts möchte er lieber, als dass sie mit dem Besten ausgestattet und erfüllt werden, mit Gottes Heiligem Geist. Diese Vorstellung ist wirklich hochspannend. Die Hochspannungsleitungen sind schon gespannt und Gottes Geist wird hindurchfließen, wann und wie er will. Gottes Geist wird geschenkt werden an seinem Ort und zu seiner Zeit. Achtung, Hochspannung. Lebensgefahr, warum? Wenn ich Jesu dringliche Aufforderung nicht aushalte, dann nimmt mein Glaubensleben Schaden. Und das ist schade. Denn der Befehl Jesu, auf den Heiligen Geist zu warten, ist alles andere als Puderzucker auf der Glaubenstorte. Da geht es um die Hefe, die den Glaubensteig zur Entfaltung bringt, damit er genießbar wird. Das Glaubensleben der Jünger scheint gefährdet zu sein, brüchig, hart und ungenießbar zu werden. Jesus verordnet ihnen, dass sie sich unter Gottes weise Ordnung unterordnen, denn er ist ihr Freund und Herr. Gleich ist er ihr erhöhter Herr im Himmel. Hätten wir seinen Befehl verstanden? Kündigen wir vielleicht im Geheimen für wenige Minuten unsere Jüngerschaft, wenn Jesus etwas Merkwürdiges von uns erwartet? Die Jünger wechseln ganz geschickt das Thema mit ihrer Frage an Jesus. Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Eine spannende Frage, aber noch viel spannender ist für mich, dass die Jünger Jesu Aufforderung zu bleiben, zu warten, scheinbar nicht aushalten. Das Warten auf die Erfüllung der Gottesverheißung scheint ihnen zu schwer, vielleicht auch sinnlos oder zu abstrakt. Vielmehr möchten sie ihren Jesus sehen, wie er nun doch bitte endlich wieder seine Ärmel aufkrempelt und das Reich Gottes errichten wird. Anpacken, aufbauen soll er. Wann endlich packst du zu? Du sagtest, dein Reich sei nicht von dieser Welt. Wann endlich nimmst du es ernst mit dem Ernst der politischen und gesellschaftlichen Lage unserer Welt hier vor Ort? Jesus antwortet ziemlich heftig. Es gebührt euch nicht. Es steht euch nicht zu, in den Terminkalender Gottes zu schauen. Schaut vielmehr zu mir. Es geht euch nicht an, zu wissen, wann Gott was tut. Aber es geht euch an, zu glauben, dass er was tut. Es gehört sich nicht, Gott vorauszuspekulieren. Es gehört sich, auf mich zu hören. Achtung, Hochspannung. Lebensgefahr, warum? Mein Glaubensleben nimmt Schaden, wenn ich dem Warten auf Gottes Eingreifen und dem Geist Gottes zuvorkommen möchte. Denn dann bestimme ich Zeit und Raum für Gottes Wirken. Und dann stimmen die Prioritäten nicht mehr. Wenn ich bestimme, wann Gott dran ist, stimme ich dem nicht zu, dass Gott Gott ist, dem alle Macht im Himmel und auf Erden für immer gegeben ist. Dieser Hochspannungsmoment zwischen Himmel und Erde beeindruckt mich zutiefst. So wie Jesus am Kreuz seine Arme ausbreitete und mich zu sich liebte, so breitet er kurz vor seiner Himmelfahrt seine Arme aus und korrigiert mich und meinen Glauben zu sich hin. Ich darf neu verstehen, er meint es sehr gut, wenn er mich das Warten lehrt. Denn ich soll doch beschenkt und erfüllt werden mit einem der spannendsten Geschenke des Himmels, mit dem Heiligen Geist. Wollten wir Gottes Verheißung beiseite lassen? Wollte ich Gottes Geist verpassen? Ich muss heute neu bekennen, dass ich immer wieder diese Geduld auf das Warten auf Gottes Zeit verliere. Umso mehr darf ich heute neu staunen. Jesus möchte mich aus meiner Glaubenslebensgefahr heraus retten. Wir singen eine Strophe als Übergang zum zweiten Teil. Lebensglück. Ihr werdet aber die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welcher auf euch kommen wird. Jesus nimmt Abschied auf seine Weise. Und seine Weise ist besonders. Er überlässt seine Jünger nicht ihrem Schicksal, ihre eigenen Möglichkeiten, sondern der Kraft Gottes. Er reicht nicht die Hand mit den Worten, leb wohl, ich bin da mal weg. Sondern er verheißt, ja, lebt wohl, denn ich selbst werde mit Gottes Geist in euch sein. Diese Perspektive ist eine Lebensglückperspektive. Ich vermute, für die Jünger war Kraft des Heiligen Geistes noch eine fast fremde Vokabel, die sie noch lernen mussten. Wer oder was ist diese Kraft? Genau das wussten die Jünger noch nicht. Unheimliche Vorstellung. Die Geistesrealität konnten sie nicht ins Auge fassen, einkalkulieren in ihren Alltag. Ich glaube, wir alle haben uns schon ziemlich gewöhnt an den Gedanken, dass der Heilige Geist verheißen und geschenkt wurde. Und alle Gewöhnung hemmt die Brisanz, die Sprengkraft, die Neues schaffen kann. Wie spannend allerdings ist es dann, wenn Gottes Heiliger Geist frisch weht. Wenn heute Menschen bekennen, dass sie sich sehnen nach Gottes Geist, dass sie um ihn beten, dass er doch bitte auch in ihr Leben kommen möge. Und wenn diese Menschen dann Gottes Geist erfahren, dann werden wirklich alle Erwartungen übertroffen. Dann geschieht wie damals heilige Unruhe oder besser gesagt himmlische Ruhelosigkeit, bis das Wirken des Heiligen Geistes Menschen und Verhältnisse so verändert, dass wirklich Reich Gottes geschieht. Mit Worten, gewiss, aber auch mit hochgekrempelten Ärmeln. Möchten wir dabei sein? Sind wir heute dabei? Wir wissen mehr als die Jünger damals, denn Pfingsten ist geschehen. Wissen wir wirklich mehr? Wie ist das mit der Realität des Geistes Gottes in mir? Spannendes Lebensglück wird uns geschenkt, wenn wir Gottes Verheißung trauen, unser Glaubensleben auf seine Worte bauen. Gott möchte, dass auch wir das Glück der Geisteserfüllung erfahren. Wir lieben und verehren dich. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welcher auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein. Diese letzten Worte Jesu vor seiner Himmelfahrt adeln seine Jünger und uns. Als Menschen, die sich zum in den Himmel aufgehobenen König Jesus bekennen, sind auch wir aufgehoben in den Dienst für Gott. Wir haben, wie die Jünger, eine Zwischen-Himmel-und-Erde-Botschaft, die hochspannend ist, und deshalb so viel wert, weil wir sie mit der Person Jesus verbinden. Wir sind geisterfüllt als Menschen mit uneingeschränkter Verbindung zu Gott seit Himmelfahrt. Wir sind geehrt, Zeugen zu sein für Jesus, der dieser Welt diente, der sie erlöste und nun regiert und der wiederkommen wird. Zeuge bin ich dann, wenn ich ein Geschehen beschreibe, dessen Hergang in meiner unmittelbaren Nähe geschah. Gottes Geist geschah in unseren Herzen. Sonst wären wir nicht hier. Zeuge zu sein ist nicht immer leicht, aber jeder von uns bezeugt schon durch sein Hiersein, dass Jesus ein Zeugnis wert ist. Nein, zwei oder drei Zeugnisse wert ist. Jesus weiß, seine Jünger werden Zeugen seiner Worte und Taten sein. Wie viel war doch geschehen, damals in der Jüngerschule mit ihm als Lehrer, in der Lebensschule mit ihm als Freund, in der Glaubensschule mit ihm als Meister. Wie mächtig waren seine Taten, wie tröstlich seine Worte, wie herausfordernd seine Gedanken, wie überwältigend seine Auferstehung. War das nicht genug zum Zeuge sein? Eins fehlte ihnen noch, dass ihr Herr Jesus in den Himmel aufgenommen wird, als der, dem nun alle Macht gegeben sein wird. Jesus weiß, dass seine Jünger auch davon voller Leidenschaft Zeugnis geben werden. Nun werden sie Jesus nicht mehr von Angesicht zu Angesicht sehen, aber sie werden ihn glaubend bezeugen, Menschen überzeugend begeistern und begeistert und geisterfüllt das Reich Gottes mitgestalten. Der Himmel darf und muss ihr Thema sein. Der Himmel, den Jesus Menschen nahe brachte. Der Himmel, den Menschen aller Jahrhunderte sich ersehnten. Der Himmel, den er auch für uns bereitet hat, damit wir Jesus einmal von Angesicht zu Angesicht sehen können. Wir, wie die Jünger damals, sind Jesus seinen Tod und seine Auferstehung wert. Wir sind es ihm wert, dass wir Zeugen für ihn und in seinem Namen sind. Und wir sind es ihm wert, dass wir eine Zukunft mit und bei ihm haben. Der Himmel steht uns allen offen. Ist das nicht zum Jubeln? Ich fasse zusammen. Himmelfahrt, der Hochspannungstag, der Tag der Gottesperspektive, der Tag voller Glück für ein Leben als Himmelszeugnis. Jesu Himmelfahrt war und ist nie unerheblich, aber anspruchsvoll. Denn Jesus ist erhoben und anspruchsvoll. Jesus mutet uns zu, auf seine Zeit zu warten. Er mutet uns zu, seinen Geist zu empfangen, und er mutet uns zu, seine Zeugen zu sein. Eine Zumutung, die es in sich hat. Eine Ermutigung, die erfahrbar ist. Ja, das stimmt. Um des Himmels willen Himmelfahrt. Aber hier geht es nicht um eine Fernsehsendung zum An- und Ausschalten, sondern um eine Fernsehsendung. Da kam was auf die Jünger zu. Sie sollte den Himmel sehen, sie sollte den Himmel leben, mitten in ihrem Alltag. Und sie sollten als Himmelsboten gesendet werden. Da kommt was auf uns zu. Gebe es Gott, dass auch wir den Himmel sehen, auch wir den Himmel leben, mitten in unserem Alltag, und dass wir uns senden lassen. Eins ist sicher: Wir alle haben die hochspannendste Botschaft, die Botschaft, dass sich in Jesus Himmel und Erde berühren. Lassen wir uns berühren. Wir beten mit einem Gebet aus dem 17. Jahrhundert. Herr, du kannst alles, alle Orte nun erfüllen und nahe sein. Meines armen Herzens Pforten stelle ich offen. Komm herein. Komm, du König aller Ehren. Du musst auch bei mir einkehren. Ewig in mir leb und wohn, wie in deinem Himmelsthron.